Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin vom Chinalog China Podcast. In der heutigen Folge überprüfen wir, ob China ein Rechtsstaat ist. China ein Rechtsstaat, da würden mir wahrscheinlich einige widersprechen. Jedoch werden wir in der heutigen Folge da mal tiefer reinschauen und rausbekommen, wie weit China denn ein Rechtsstaat ist, beziehungsweise wie weit China da auch gehen möchte. Damit wir alle den gleichen Startpunkt haben und ja nicht alle von uns Juristen sind, erkläre ich nochmal ganz kurz, was ein Rechtsstaat eigentlich ist. Und dazu habe ich eine Definition für euch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und zwar sagt diese, dass ein Rechtsstaat eine Bezeichnung ist für einen Staat, in dem Regierung und Verwaltung nur im Rahmen der bestehenden Gesetze handeln dürfen. Die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger müssen garantiert sein, staatliche Entscheidungen müssen von unabhängigen Gerichten überprüft werden können. Das Rechtsstaatsgebot gehört zu den grundlegenden Prinzipien unseres Staates. Und noch steht da, dass die Bundesrepublik Deutschland ein republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat ist. So steht es eben im Grundgesetz Artikel 28. Und zuallererst bedeutet dies, dass alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, an Recht und Gesetz gebunden ist. Und staatliche Willkür ist somit ausgeschlossen. Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte. Also so viel mal zur Definition. Ich darf als Gast im Podcast Vanessa Egert begrüßen. Sie hat längere Zeit auf einem Projekt zum Thema Rechtsstaatlichkeit in China gearbeitet und wird uns daraus bzw. auch über das Thema Rechtsstaatlichkeit berichten und tiefere Einblicke geben, welchen Weg die Entwicklung des Rechtssystems in China in den letzten Jahren gegangen ist. Und dann habe ich auch noch ganz tolle Neuigkeiten. Und zwar findet ihr den Chinalog Podcast ab August, also ab jetzt, auch auf allen Langstreckenflügen der Lufthansa. Wenn ihr also vielleicht zwischen Deutschland und China hin und her fliegt, beziehungsweise irgendeinen Flug in der nächsten Zeit gebucht habt und diesen auch mit Lufthansa durchführt, dann schaut einfach mal ins Onboard Entertainment rein. Und dort findet ihr dann auch unter den Podcasts den Chinalog Podcast. Ihr könnt jetzt also auch ganz entspannt in der Luft in den Podcast reinhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast und wie immer gilt, wenn ihr euch mit mir vernetzen möchtet, dann freue ich mich sehr. Das könnt ihr am besten über LinkedIn machen. Fügt mich einfach als Kontakt hinzu oder alternativ könnt ihr mir natürlich auch bei Instagram folgen beziehungsweise einfach eine E-Mail schicken an hallo@chinalog.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Herzlich willkommen im Podcast, Vanessa. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Sabrina.
Wir starten auch direkt rein in unser Gespräch. Und zwar warst du ja für 2 Jahre in Peking. Und vielleicht kannst du uns da kurz mal erzählen, was du da eigentlich gemacht hast und wie das überhaupt kam, dass du dort warst.
Ja, sehr gerne. Also ich habe in Deutschland zunächst ganz klassisch Jura studiert und in einer Kanzlei und in einem Unternehmen gearbeitet und mich aber eben immer schon sehr für internationale Arbeit interessiert und auch im Rahmen meines Studiums 3 Monate in China gelebt und in dem Projekt der Förderung von Rechtsstaatlichkeit in China mitgearbeitet und habe mich dann eben nach der ersten Berufserfahrung im juristischen Bereich wieder an dieses Projekt zurückerinnert und bin dann als Rechtsberaterin für 2 Jahre in das Projekt, also das Rechtsprojekt in China, der GIZ, nach Peking gegangen. Das ist ein
Okay, da vielleicht kurz, genau, ich ergänze einfach nur kurz, für die, die es nicht kennen, GIZ ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ich bin es nämlich auch gewohnt, dass die Leute ganz gerne GEZ
Ja,
verstehen
das
und sich
stimmt.
dann immer fragen, was sie denn in China
Ja,
treiben.
das stimmt. Die Frage muss ich mir auch oft stellen lassen. Genau, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und ist eben vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und der Gesellschaftszweck der GIZ ist die Förderung der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Und in dessen Auftrag fördert in China neben ganz vielen anderen Projekten die Bundesregierung eben auch die Rechtsstaatlichkeit in China.
Okay, und du hast da wann dann mitgearbeitet?
Also von 2016 bis Ende 2018, genau.
Okay, also noch ganz frisch alles. Jetzt wollten wir ja heute auch viel über den Rechtsstaat sprechen. Du hattest auch schon das Projekt zum Rechtsstaatsdialog erwähnt. Worum geht es denn da genau und wie lange gibt es denn diesen Austausch schon?
Ja, also das Projekt oder beziehungsweise Beratung im Rechtsbereich zu rechtlichen Themen gibt es durch die GIZ bei den chinesischen Partnern eigentlich schon seit Mitte der 80er Jahre. Und 1994 wurde dann aber erstmalig ein eigenständiges Rechtsprogramm aufgesetzt. Und ja, seitdem ist die GIZ eben im Auftrag der Bundesregierung im rechtlichen Reformprozess in China tätig. Und im Jahr 2000 hat das Ganze, die ganze Kooperation aber nochmal eine ganz neue Bedeutung gewonnen durch die Etablierung des deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialogs. Rechtsstaatsdialog ist eine Maßnahme, die damals von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Und es geht letztendlich um die Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Rechtsbereich und einen Dialog zum Aufbau von Rechtsstaatlichkeit.
Warum, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum Rechtsstaatlichkeit eigentlich so wichtig ist, wenn man auch wirtschaftlich wachsen möchte.
Ja, also das geht natürlich Hand in Hand. Man hat das in China ja, also wenn du mir erlaubst, da kurz historisch auf etwas auszuholen,
Gerne.
gemerkt, nach der Gründung der Volksrepublik 1949 war es ja so, dass erstmalig alle Gesetze sozusagen mit einem Federstrich als bourgeoise Unterdrückungsinstrumente außer Kraft gesetzt wurden, ja. Es folgte dann halt eine Zeit zwischen 57 und 78, wo die Gesetzgebung komplett zum Erliegen gekommen ist, ja. Und auch während der Kulturrevolution von 66 bis 76 war ja Gesetzgebung, Rechtsbereich eigentlich völlig eingestellt. Und erst mit der Reform- und Öffnungspolitik ab 1978 von Deng Xiaoping setzte ja dann eigentlich diese Phase der wirtschaftlichen Öffnung in China ein. Und man merkte dann eben recht schnell, dass für Investitionen, für Wirtschaftswachstum eben auch ein funktionierendes Rechtssystem ja Voraussetzung und auch notwendig ist, weil Investoren, Unternehmen schließen Verträge, haben unter anderem auch Streitigkeiten, die geklärt werden müssen und müssen sich eben auch darauf verlassen, dass sie ihre Rechte letztendlich auch durchsetzen können. Und das war eben zu dieser Zeit nicht der Fall. Es gab letztendlich einen Zustand von Gesetzlosigkeit, ja. Und dann hat man eben erkannt, dass man sehr schnell gesetzgeberisch tätig werden muss. Dort stand dann aber eigentlich Schnelligkeit mehr vor Qualität, muss man schon sagen, ja.
Das war doch dann anfangs auch so, dass China erstmal ausländische Gesetzgebung kopiert hat. Also wenn ich mich erinnere, dann war das anfangs noch weitgehend so eine Mischung aus dem deutschen Gesetz als auch dem japanischen. Aber erstmal mehr so, dass das Gesetz zwar existiert hat, aber die Umsetzung noch gefehlt hat. Bin ich da richtig?
Ja, also China hat das eigentlich wie auch in anderen Bereichen so gemacht, dass man sich eben angeschaut hat, wie können wir schnellstmöglich, schnellst effektiv unser Rechtssystem wieder aufbauen. Und wie du schon ganz richtig sagst, waren da neben auch anderen Ländern, aus denen man sich eben Beratung geholt hat, wie zum Beispiel Australien, USA oder auch Großbritannien, vornehmlich Japan. und Deutschland-Vorbilder. Mit Japan ist natürlich aufgrund der Historie immer etwas schwierig, aber das japanische System basiert ja zu einem Großteil eben auch auf dem deutschen Rechtssystem. Und ja, so kam es eben, dass man halt sehr schnell erkannt hat, dass man mit dem deutschen Rechtssystem, was eben auch ein kodifiziertes Rechtssystem ist, anders als jetzt zum Beispiel das angloamerikanische Rechtssystem in so einem Land, in dem es nun mal jetzt keine Rechtsprechungshistorie gibt. Also das angloamerikanische System basiert ja so auf Fällen, die man dann zum Beispiel wieder heranzieht, ja. Und das gab es ja in China nicht, so dass man sich dann eben an dem japanischen beziehungsweise hauptsächlich an dem deutschen Rechtssystem schon stark orientiert hat, was man zum Beispiel auch sehen kann an dem Zivilgesetzbuch, was jetzt im Jahr 2014 in China tatsächlich erlassen wurde. Das ähnelt in großen Bereichen schon sehr dem deutschen BGB. Ja.
Das bedeutet letztendlich, dass jetzt auch ich in China gegen meinen Nachbar klagen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also in China hat mittlerweile, was Gesetzgebung angeht, also mit einer unglaublichen Schnelligkeit und auch Effektivität wurde das eben vorangetrieben. Also es gibt mittlerweile in fast allen Bereichen Gesetze und auch gute Gesetze. Und die Gesetzgebungsvorhaben, die werden auch in den Fünfjahresplänen stetig fortgeschrieben. Also mittlerweile ist man auch wirklich schon in Bereichen, dass man Online-Gerichte zum Beispiel hat, dass man im Bereich von Umweltrecht viele Maßnahmen gesetzgeberisch erlassen will, dass man das Sachenrecht angepasst hat. Ja, dass man aber auch jetzt sogar mit Weiterentwicklung Chinas hin zu einem Land, wo auch selbst viele Patente und auch viele Innovationen ja aus dem Land selbst nun herauskommen, im Bereich des geistigen Eigentums viel gesetzgeberisch tätig geworden ist. Ja, also da ist so eine Nachbarschaftsstreitigkeit auf jeden Fall mittlerweile gut umsetzbar.
Okay, sehr gut. Wobei ich da trotzdem noch sagen würde, dass Chinesen da wahrscheinlich eine andere Toleranz haben als wir Deutschen.
Ja, das ist natürlich auch noch historisch bedingt, dass man grundsätzlich, was wir auch gesehen haben in dem Projekt, wo eben auch immer ein großes Interesse besteht an dem ganzen Thema Mediation, ja, weil das natürlich so der chinesischen Gesellschaft doch etwas näher liegt als jetzt zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, ne? Dieser Gedanke, dass man seine Streitigkeiten eben auch erstmal so selbst unter sich klären möchte, der ist im chinesischen Recht viel stärker vertreten als bei uns. Also in vielen Verfahren gibt es sozusagen auch eine Zwangsmediation sozusagen, die vorgeschaltet ist, bevor der Fall dann erst zum Gericht kommt, was erstens eben aus der ja, Gesellschaft selbst herauskommt, aber andererseits eben auch, weil die Gerichte mittlerweile sehr, sehr überlastet sind in China.
Okay, das heißt, es greifen auch sehr viele dann darauf zurück, dass es diese Gerichte jetzt gibt und im Verhältnis zur Bevölkerung bräuchte man dann wahrscheinlich wahnsinnig viele Richter.
Genau, also es ist viel passiert, weil man natürlich erkannt hat, dass also gesetzgeberische Tätigkeit ist natürlich wichtig, aber es braucht natürlich auch Rechtsanwendung, ja, und es braucht natürlich auch eine starke, gut ausgebildete Richterschaft, die dem Bürger dann natürlich auch zu seiner Entscheidung verhelfen kann, ja, und nach der Öffnung sozusagen gab es ja erstmal gar keine gut ausgebildeten Richter, weil es gab keine Universitäten, es gab keine Ausbildung und das ist eben auch ein zweiter Schwerpunkt von dem Projekt, in dem wir jetzt tätig sind, dass wir eben uns darauf konzentriert haben, bei der ja, Schulung von Richtern und der Professionalisierung von Richtern einen Schwerpunkt zu setzen. Ja. Also die erlassenen Gesetze sollten ja bestmöglich, so wie es in Deutschland zum Beispiel der Fall ist, auch einheitlich und vorhersehbar angewendet werden, ja. Und dafür braucht es eben eine Justiz, die eben selbst sehr ausgebildet ist und diesen Herausforderungen halt auch einfach gewachsen ist, ja.
Okay. Wie weit würdest du denn sagen, ist China bereits ein Rechtsstaat? Also ich glaube, viele würden widersprechen, wenn wir sagen würden, China ist schon einer. Also ich vermute, da gibt es doch noch ein bisschen was zu tun. An welchem Punkt sind wir denn da momentan?
Ja, also das ist an dem Punkt sind wir natürlich ganz schnell bei der Frage, haben wir in China Rule of Law oder Rule by Law? Ja, also was wir ja eben immer so mit Rechtsstaatlichkeit übersetzen, ist, in China hat man eben immer ganz klar, sobald man von Rechtsstaatlichkeit spricht, den Zusatz with Chinese characteristics, ja. Also die Frage ist halt immer, soll jetzt das Recht selbst herrschen oder will die Partei durch das Recht herrschen, ja? Auch hier ist es natürlich wieder geschichtlich interessant, dass in China ja im Gegensatz zu der westlichen Welt geschriebenes Recht zum Beispiel gar keine große Rolle erstmal gespielt hat, ja. Und auch das Verhalten des Einzelnen ist historisch eigentlich mehr durch so Verhaltensregeln geprägt worden und also man nennt das Riten und gar nicht so sehr durch staatliche Gesetze, ja, so.
Hast du ein Beispiel, das das veranschaulicht?
Ja, eben halt auch, also das bekannteste Beispiel sind natürlich die konfuzianischen ja, Verhaltensregeln, ne? Also darauf basiert ja oder darauf, da richtet man sich ja auch heute noch sehr stark nach, ja. Also das hat dann zum Beispiel größere Bedeutung gehabt als jetzt staatliche Gesetze, ja. Also klassisches Recht gab es eben tatsächlich nur im Strafrecht, ja. Und heute, wenn man in China von einem Rechtsstaat spricht, dann sollte man immer im Hintergrund haben, dass das Ziel jetzt nicht ist, was wir von einem Rechtsstaat verstehen, also Gewaltenteilung oder Mitbestimmung des Volkes oder Menschenrechte, ja, so klassische Elemente, die jetzt westlich oder deutsches Rechtssystem ausmachen. In China ist eher das Ziel der Justizreform, sozialen Frieden herstellen. Und dafür braucht man eben eine einheitliche Rechtsanwendung und eben auch eine funktionsfähige Justiz. Ja. Also Hintergrund ist vielleicht auch, dass man gemerkt hat, man soll sich nicht jetzt vor den insbesondere lokalen Verwaltungen im schlimmsten Fall auch noch zusammenrotten in Demonstrationen und seinen Unfrieden in gewissen Bereichen kundtun, sondern man soll stattdessen eben als unzufriedener Bürger lieber den Rechtsweg bestreiten. Und das ist eben eine Motivation, warum man eben in China diese starken Reformen im Rechtsbereich auch jetzt angekurbelt hat und auch noch weiter ankurbelt. Und dafür soll eben die Justiz dann als starkes Gegengewicht eingesetzt werden.
Also ist es dann eher, um den Bürger klein zu halten oder tatsächlich, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich in jedem möglichen Fall tatsächlich juristische Hilfe zu holen bzw. da durchzusetzen?
Also ich glaube, auch hier muss man wieder unterscheiden, ja. Also ich glaube, dass in einem Großteil der Situationen, ja, oder auch im Großteil der Fälle, um die es geht, die Masse, die jetzt zum Beispiel Rechtsangelegenheiten einklagt oder Streitigkeiten hat, in diesen Fällen wird es gar keinen großen Unterschied machen, ja, weil angenommen, man hat jetzt so eine alltägliche Familiensache oder einen Streit und einen Kaufvertrag oder auch Transaktionen zwischen Unternehmen, ja. Also in diesen Fällen ist es mehr oder weniger irrelevant, weil sobald man eben ein funktionierendes Gerichts- und Justizsystem hat, was China ja mittlerweile hat, also es gibt unglaublich viele Gerichte, die Verfahren werden teilweise innerhalb von 7 Tagen bearbeitet, da kann Deutschland nur, ja, mit offenem Mund, ja, daneben stehen und zuschauen. Ja. In diesen Fällen ist es auf jeden Fall für den Bürger eine große Erleichterung und auch ein großer Service. Also wir sprechen hier immer von dem Aufbau eines Systems von Rechtsdienstleistungen, was China hier geschaffen hat, ja, und auch wirklich einmalig geschaffen hat und auch in unglaublich kurzer Zeit, ja. Aber ich glaube, eine Grenze ist eben dann erreicht, wenn angenommen es jetzt um einen Prozess geht, wo staatliche Interessen oder politische Belange berührt sind, ja, also zum Beispiel Korruptionsverfahren gegen Funktionäre oder auch Strafverfahren gegen Dissidenten, Menschenrechtsanwälte, kritisch Verleger oder Journalisten, ja, in diesen Fällen ist natürlich ganz klar, dass dann politische Erwägungen diese Verfahren beeinflussen werden, ja, also.
Okay, also man muss abwägen. Es ist quasi bis zu einem gewissen Punkt erreicht, aber eben nicht komplett. Und wird auch nicht angestrebt.
Wird auf gar keinen Fall angestrebt, wird aber auch ganz klar gesagt. Also das Ende von Rule of Law ist ganz klar bei der Partei erreicht. Es wird auch ganz klar gesagt, für die Partei gilt Rule of Law nicht.
Okay. Wie hat sich denn der Austausch über die letzten Jahre mit China dann auch geändert? Also, haben die für sich das System oder die Entwicklung des Systems jetzt mehr oder weniger abgeschlossen oder schauen die nach wie vor auch auf Deutschland und was da so passiert und sind da tatsächlich am Austausch auch interessiert?
Ja, also es hat sich natürlich verändert, was jetzt so, ich sag mal, wirklich so die Instrumente oder auch das ganz technische, gesetzgeberische angeht, ja, also wirklich so diese Rechtsberatung, dieses Mitarbeit an Gesetzen, das ist mittlerweile auch in China jetzt schon sehr etabliert, ja. Es gibt jetzt, also wo Deutschland eben immer noch sehr viel mitarbeitet ist zum Beispiel im Bereich der Ausbildung von Richtern. Da arbeitet auch das Projekt, in dem ich mitgearbeitet habe, mit der Richterausbildungsakademie des Nationalen Volkskongresses zusammen. Und dort finden jedes Jahr ja, so Trainingskurse für angehende Richter statt, die auch wirklich Teil des Curriculums sind, ja. Weil also dort eben auch auf Deutschland immer noch zurückgeschaut wird, weil wir eben dieses ganz starke, gute System von Methodenlehre, also Subsumptionstechnik und zum Beispiel haben, ja, also dass man sich genau anschaut, wie funktioniert das Gesetz, was hat das für einen Hintergrund, historisch, Sinn und Zweck, gesetzgeberisch, wo steht das im Gesetz, ja, und diese Technik versucht man eben den Richtern eben auch zu vermitteln, ja. Und das ist auch noch meiner Einschätzung nach dringend notwendig, weil auf einem dieser Richteraustauschreisen, also hat mir ein chinesischer Richter beispielsweise auch einmal gesagt, auf die Frage, wie er denn ja seine Urteile findet, dass er meint, naja, er überlegt sich halt erst, was gerecht ist, seiner Meinung nach, und dann schaut er, wo er das im Gesetz nach weisen kann, ne? Und
Ah, okay.
so dürfte eigentlich nicht sein,
Das heißt, bei diesem Richter, also Richteraustausch hattest du ja auch angesprochen, geht es dann darum, dass wirklich chinesische Richter nach Deutschland kommen, und geht das dann auch andersrum oder also lernt man auch beidseitig oder ist das einseitig?
genau, also den Richteraustausch, den gibt es seit dem Jahr 2011. Und der ist ein gemeinschaftliches Projekt zwischen der GIZ, der Robert-Bosch-Stiftung und eben auch dem, wie eben schon genannten, Ausbildungs- oder Schulungseinheit des Nationalen Volkskongresses. Und die Idee, die dahinter steht, ist tatsächlich, dass ja, bis zu 10-tägigen Reisen Richter von den oberen Gerichten aus China, aus den verschiedenen Provinzen und eben auch von den Gerichten, den oberen Gerichten, den Landgerichten in Deutschland daran teilnehmen und sich eben natürlich fachlich inhaltlich austauschen können, aber eben auch ganz klar ist Hauptanliegen in dieses Austausches die Völkerverständigung, ja, weil man eben erkannt hat, dass man jetzt Reformbewegungen nicht nur immer von oben herab jetzt ja sozusagen überstülpen möchte, sondern die Idee dahinter ist, dass Reformbewegungen eben auch aus der Richterschaft selbst heraus vorangetrieben werden sollen, ja, dass und dafür bietet sich nämlich so ein Programm natürlich wunderbar an, wo man natürlich einerseits fachlich sich austauschen kann, gegenseitig einen Gerichtstermin in einem Fremden oder für die deutsche Seite in China, ja, die jetzt natürlich nicht gewohnt sind, wie ein chinesischer Gerichtsprozess aussieht, aber auch andersrum, einfach das mal live miterleben können. Und während diesen 10 Tagen wird aber immer zusammen Mittag gegessen, Abend gegessen, man schließt Freundschaften, man tauscht sich auch außerhalb des Fachlichen aus. Und ja, die Hoffnung oder die Idee ist natürlich, dass man vielleicht dem ein oder anderen chinesischen Kollegen ja etwas mitgeben kann, was jetzt im Sinne von den deutschen wichtigen tragenden Säulen eines Rechtsstaats, wie zum Beispiel auch die Unabhängigkeit der Richter, ja, worauf natürlich Deutschland unglaublich oder die Richterschaft unglaublich stolz ist, ja, wenn chinesische Kollegen das hier vor Ort sehen, dann ist das einfach nochmal was anderes, als wenn man das in einem Buch gelesen hat, ja, und das ist letztendlich die Idee von diesem Richteraustausch.
Wie abhängig oder unabhängig sind denn Richter? Also nach dem, was du vorher erzählt hast, dass dann ja manche Sachen einfach politisch sind oder dann einfach zur Partei gehören und dann halt anders behandelt werden, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass dann in gewissen Fällen, dass der Regierung eigentlich total egal ist, was da die Richter machen, aber in anderen Bereichen auch dann gar nicht mehr.
Es ist so, dass das Verhältnis zur Verwaltung angeht, jetzt gerade in den letzten Reformbewegungen gestärkt wurde. Das muss man schon sagen. Vorher war es eben immer so, dass die Position der Richter mit hohen Verwaltungsbeamten eben ja torpediert wurden oder dass man sich auch stark, dass die Verwaltung letztendlich mehr Sagen hatte als ein Richter. So, ja, völlig unvorstellbar in Deutschland. Es ist so, dass jetzt mittlerweile auch die Ausbildung zum Richter, also die Professionalisierung, was die fachlichen Anforderungen zum Zugang zum Richteramt immer weiter spezialisiert und professionalisiert wurden, so dass man halt damit eben auch schon verhindert, dass jetzt zum Beispiel jemand, der einfach, ich sag jetzt mal nur, politisch sehr korrekt ist, Richter werden kann, ohne dass er eben auch fachlich die Voraussetzungen erfüllt. Das war bis vor einigen Jahren eben auch noch nicht so. Ja, da reichte einfach ein einfacher Hochschulabschluss, um Richter zu werden. Ja.
Heißt das auch, dass Richter Parteimitglieder sind?
Ja, also das ist in der Regel so. Also ich habe jetzt leider keine Zahlen, aber mich würde es nicht wundern, wenn das an die 100% sind, ja, die Parteimitglieder sind.
Oder ich vermute jetzt mal, dass es eigentlich dann ein Richter das Amt auch ein Stück weit seine Hierarchie in der Verwaltungsebene hat. Weiß man nicht, ob ich da jetzt richtig liege, wäre jetzt mal so meine Vermutung. Und was da dann natürlich auch mit einhergeht, ist die Frage, wie lange ist denn ein Richter an seinem gleichen Gericht tatsächlich tätig? Also wechselt man da genauso schnell durch wie in anderen Verwaltungseinheiten, wenn man was erreichen will, oder ist das da ein bisschen anders?
Nee, also was jetzt die Besetzung oder die Karriere, die Aufstiegsmöglichkeiten angeht, ist es schon so, dass man zunächst so 3 bis 5 Jahre erstmal an einem unteren Gericht tätig ist und dann muss man eigentlich wie in Deutschland auch die Karriereleiter sozusagen langsam sich erarbeiten. Ja, es ist auch, was auch ganz interessant ist, dass es ähnlich auch ist wie bei uns, dass es natürlich schwieriger ist, jetzt Richter zu finden, die bereit sind, in den Provinzen an die Gerichte zu gehen. So, ja, da sind dann die Karrieremöglichkeiten natürlich nochmal etwas einfacher als wenn man jetzt halt in Peking am obersten Gericht tätig werden möchte, so, ne?
Okay. Was waren denn so deine Erfahrungen, wenn dieser Richteraustausch auch stattfindet? Also was halten denn die chinesischen Richter so von den Deutschen und auch andersrum?
Ja, also die chinesischen Richter, die sind schon nach wie vor noch sehr begeistert von dem deutschen Rechtssystem, eben auch was die Professionalität der deutschen Justiz angeht, die Effektivität, dass die ganze Funktionalität auch des deutschen Gerichtssystems, also man sieht Deutschland auf jeden Fall noch als großes Vorbild und Deutschland an sich ist ja für China eben auch immer noch das Land der großen Marken, der Exporte, ja, der Dichter und Denker. Also man merkt auf jeden Fall, also viele kennen auch das deutsche Rechtssystem sehr, sehr gut, wahrscheinlich besser als viele Deutsche. Die kommen sehr gut vorbereitet hierher. Man sieht das BGB als Exportschlager, also man hat auf jeden Fall großen Respekt und man schätzt das Rechtssystem auch sehr, ja. Wenn es dann halt wieder zu diesen Themen kommt wie Gewaltenteilung, Menschenrechte und Unabhängigkeit, dann ist man natürlich wieder ganz schnell bei dem Zusatz, ja, wir haben unser Rechtssystem, aber with Chinese Characteristics, ja, diesen Bereich klammert man dann natürlich aus. Und umgekehrt, also die Deutschen, die staunen immer unglaublich, wenn sie sehen, wie weit China im Bereich vor allem der Digitalisierung ist. Ja, also in China ist die digitale Akte mittlerweile Standard. Mittlerweile ist es so weit, dass man per WeChat einsehen kann den Stand eines Gerichtsverfahrens. Man kann Klagen per WeChat einreichen. Es gibt ein Online-Gericht, ja. Es gibt Online-Mediation. Papier gibt es sozusagen fast gar nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn man sieht, wie schwer und wie langsam dieser Prozess in Deutschland voranschreitet, dann sind die deutschen Kollegen dann natürlich immer absolut beeindruckt. Ja. Gleichzeitig natürlich aber auch immer sehr, sehr skeptisch, weil wie in allen Bereichen und gerade im Rechtsbereich das natürlich sehr sensibel ist, wenn man sich da so stark auf KI und Digitalisierung eben verlässt, ne? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, vorformulierte Urteile dann zu fällen. Und da ist bei den Deutschen dann immer sehr schnell auch eine Grenze erreicht. Ja? Das muss man schon sagen.
Okay, also man möchte sich noch nicht so auf die künstliche Intelligenz verlassen, in dem Fall. Was vielleicht auch
Genau.
nicht ganz schlecht ist.
Was auch nicht ganz schlecht ist, genau, ja.
Aber sieht man das trotzdem, dass es da tatsächlich auch Punkte gibt, die man dann aus China lernen kann und bei uns auf das System übertragen?
Ja, also schon was diese Effektivität und halt auch einfach diese Umsetzungsschnelle angeht, ja, das ist natürlich was, das liegt aber natürlich auch wieder daran, dass das eben ein Einparteiensystem ist, was eben einfach Reformen mit einem ja, Wimpernschlag umsetzen kann, ja. Also ob man jetzt wirklich schon, also gerade die deutschen Richter, die sind dann halt, auch wenn es dann zu so Fragen kommt wie Unabhängigkeit und so weiter, doch immer eher skeptisch. Also sie sind immer sehr beeindruckt, was China erreicht hat und auch welche Dienstleistungen da mittlerweile möglich sind für die Bürger. Aber wenn es jetzt so an das Herz des Rechtsstaates geht, dann muss man dann doch sagen, dass ja, die deutsche Richterschaft dann wirklich wieder weiß, was den deutschen Rechtsstaat ausmacht, ja. Also.
Ja, das ist ja durchaus auch was, was man aus China hört, ne? Ich hatte das im Austausch mit Unternehmen auch schon, die halt dann bewusst Deutschland als Standort wählen, weil sie sich einfach sagen oder einfach sagen, okay, also chinesische Unternehmen, die sich bewusst Deutschland als Standort wählen, weil sie einfach sagen, ja, hier ist klar, wie das Gesetz funktioniert, da wissen sie, welche Rechte sie haben, das ist absolut transparent und durchschaubar und dass das dann tatsächlich die Standortwahl auch beeinflusst. Also das fand ich immer sehr beeindruckend, wenn chinesische Unternehmen sowas dann gesagt haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich auch letztendlich, wenn man sich jetzt nochmal das große Ganze anschaut, politisch für Deutschland natürlich auch ein starkes Plus, ja, wenn man halt sieht, wie wichtig China mittlerweile ist und man dort über die Jahre, unter anderem auch durch dieses Rechtsprojekt, das deutsche Recht als Standort aufgebaut hat und halt auch bei der Wahl von, ja, Orten, an denen man dann seine Rechtsstaatlichkeit austauscht, ist natürlich das für ein Exportland wie Deutschland ein super Asset, ne? Also.
Ja. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage für dich, was eigentlich immer immer aufkommt, wenn man sich mit Entwicklungsprojekten und Programmen auch in China beschäftigt. Und zwar immer die Frage, naja, China ist ja mittlerweile eine große Wirtschaftsmacht. China fördert auch selber andere Länder, also hat selber beispielsweise Entwicklungsprogramme oder Tätigkeiten dann auch in anderen Ländern, ist eben in Afrika sehr aktiv und so weiter. Wie lässt sich das denn begründen, dass Deutschland nach wie vor Entwicklungsarbeit in China dann leistet?
Also, China ist tatsächlich jetzt schon ganz formal nicht mehr als Entwicklungsland be bezeichnet. Also die Arbeit des BMZ, der GIZ ist nicht mehr unter dem Titel Entwicklungszusammenarbeit, sondern man nennt das internationale Zusammenarbeit. Und ja, also es gibt eben einige Bereiche, in denen China tatsächlich halt auch noch, ja, sagen wir jetzt, um das Wort doch wieder zu benutzen, Entwicklungsbedarf hat. Also man sieht es natürlich ganz gut im Umweltbereich oder auch Urbanisierung, ja. Und im Rechtsstaat sind wir halt natürlich in einem sehr sensiblen Bereich. Da, ja, habe ich ja versucht, in den letzten Minuten rauszustellen, dass es da eben nach wie vor Bedarf gibt, aber da eben auch Grenzen einfach sind, ja. Also meine persönliche Meinung ist, man kann das natürlich immer sehr stark, sehr schnell kritisieren, aber gerade wenn man sich eben jetzt auch anschaut, wie wichtig wirtschaftlich China ist mittlerweile auch für Deutschland, ja, und wie wichtig es noch werden wird, dann ist es natürlich für uns als Deutsche unglaublich wichtig, dass wir weiterhin mit China im Dialog sind, ja, und auch nicht jetzt, wenn Verfahren zu Menschenrechtsverletzungen oder so stattfinden, dann sofort sagen, okay, das bringt alles nichts, wir stellen das ein, ja. Also ich denke, es ist wichtig, dass man da eben im Dialog bleibt. Und wenn man halt jetzt schaut, wie du schon gesagt hast, dass China mittlerweile auch selbst sehr aktiv ist, gerade in Afrika. Also ich selbst hatte versucht, als ich noch in dem Projekt in China gearbeitet habe, weil jetzt arbeite ich eben für ein Rechtsprojekt in Afrika, so eine Dreieckskooperation zu initiieren, ja, also sozusagen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika mit Deutschland und China, weil auch da ist meine persönliche Meinung wieder, dass es nichts bringt, einfach nur das zu verurteilen, was China in Afrika macht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja. Also gerade so Stichpunkte wie hier Ressourcen, die die von China abgeführt werden, ja, und Neokolonialismus, ja, also auch wenn man sich die Seidenstraße-Initiative anschaut, es ist nun mal einfach so, dass diese Prozesse, die werden jetzt nicht einfach gestoppt, nur weil Europa das irgendwie unschön findet, ja. Also entweder wir als Europäer versuchen dort einen Weg zu finden, wie wir vielleicht dort mitarbeiten können, wie wir uns da vielleicht einführen können, wie wir dann vielleicht auch unsere Werte, ich sag mal, über das Dreieck einbringen können, oder wir schauen halt einfach weiterhin zu, ja. Also von daher, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ich glaube, es ist wichtig, dass man dort in den Dialog auch geht und auch da kooperiert mit China.
Genau, also lieber aktiv mitgestalten, als sich zurücklehnen und zu gucken, was China so in der Welt treibt. Ja. Sehr schön. Das waren, glaube ich, auch ganz schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du im Podcast mitgemacht hast. War sehr schön, dich dabei zu haben.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Bis bald.
Das war der ChinaLog China Podcast. Wenn ihr euch mit mir über LinkedIn vernetzen wollt, dann sehr, sehr gerne. Da freue ich mich immer drüber. Ansonsten natürlich auch per E-Mail an hallo@chinalog.de. Auch da freue ich mich immer über Feedback, Anregungen, Kritik, neue Ideen zu folgen und so weiter. Gerne auch Zusammenarbeit. Und worüber ich mich auch ganz besonders immer freue, sind Rezensionen bei iTunes, also beziehungsweise Apple Podcast oder Apple Music, wie das mittlerweile auch heißt. Also wenn ihr mir da ein paar Zeilen dalassen könntet, dann würde ich mich da riesig drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bye bye und Zeitchen.